Und auf der anderen Seite soll es euch ja auch dazu motivieren, das eventuell zu Hause nachzulesen. Für diejenigen, die das tun wollen, die Geschichte mit Josef beginnt im 1. Mose Kapitel 37 und geht bis zum Kapitel 50. Dazwischen gibt es ja nur Abschnitte, die nichts mit Josef zu tun haben. Die kann man natürlich trotzdem lesen, aber die gehören jetzt nicht zu unserer Geschichte. So, wir müssen erstmal anfangen mit seiner Familie. Vieles von dem, was gleich passieren wird, hat damit zu tun, dass Josef in eine Familie hineingeboren wurde, die, ja, sagen wir mal, besonders war. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ich habe nicht veröffentlichtes Bildmaterial gefunden. Die hatten damals schon Leute, die immer Selfies gemacht haben. Und ja, in dieser Familie, da gab es ganz, ganz viele Brüder. Josef hatte 11 Geschwister. Weiß ich, kann das jemand toppen hier? Vermutlich eher nicht. Aber manche sind ja noch am Arbeiten. Vielleicht kriegt ihr das noch hin. Und Josef hatte einen Vater. Und dieser Vater, der hat ihn besonders geliebt und hat ihn den anderen vorgezogen. Und das ist natürlich heikel, sowas. Und das werden wir dann auch sehen, gibt natürlich Probleme. So, Josef war ein besonderer junger Mann. Er war der Zweitjüngste in der Familie und Josef hatte was, was manche von uns nicht so haben. Also ich weiß nicht, wie oft du morgens aufwachst und geträumt hast. Ich bin jemand, ich träume relativ selten. Und wenn ich träume, dann hat es meistens keinen geistlichen Inhalt. Hoffe ich jedenfalls, weil die Träume sind oft sehr, sehr seltsam. Wie auch immer, auch Josef hat seltsame Dinge geträumt und er hat diese Träume auch weitergegeben. Und ja, in diesen Träumen, ich habe da ein paar Bilder auch dazu, da hat er geträumt, okay, das ist Josef, wie er nachts träumt vermutlich. Genau, da hat er geträumt, da ist eine Garbe in der Mitte, das ist Josefs Garbe, also eine Garbe, das hat man früher gemacht, macht man heute nicht mehr so. Man hat früher die abgeschnittenen Ähren zusammengebunden, heutzutage werden die schon fertig verarbeitet im Mähdrescher, aber so diese Garbe stand in der Mitte und drumherum die Garben der Familie, die haben sich vor seiner verneigt. Und dann hat er nochmal was geträumt, ich glaube das war das mit den, genau, mit den Sternen. So, da waren eben die Sterne, Josef in der Mitte und die Sonne und der Mond, offensichtlich so seine Eltern und die anderen Geschwister, die haben sich eben um ihn geschart. Und seine Brüder fanden das nicht so lustig. Und auch sein Vater fand das nicht so lustig. So, Josef, der quasi über allen steht und also vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Und ich glaube persönlich, dass diese Träume wirklich von Gott waren. Und wir werden auch am Ende der Geschichte sehen, dass sich manches zum Teil auch ja wörtlich erfüllt hat, wo sich die Brüder vor ihm verneigt haben. Und trotzdem glaube ich, dass Josef und auch die Familie diese Träume gründlich missverstanden haben. So, Gott gibt Josef eine Vision von dem, was passieren wird und Josef denkt, es geht um ihn, weil er in der Mitte steht. Aber wisst ihr was, ich glaube in den ganzen Visionen, die Josef gehabt hat in den Träumen, da ging es zwar auch um Josef, aber es ging um viel mehr. Da ging es um einen Mann namens Potiphar, den Josef noch gar nicht kannte. Da ging es um den König von Ägypten, den Pharao. Und ja, da ging es um die ganze Familie von Josef, aber es ging um ganz Ägypten. Es ging letztendlich um die ganzen Völker drumherum. Und all diese Dinge hatte Gott im Blick und all diese Dinge, die hatten mit diesen Träumen zu tun. Und Josef dachte, es geht um ihn. Und ich glaube, so diese Diskrepanz zwischen dem, was Gott im Sinn hatte und dem, was Josef und was auch seine Familie verstanden hat, die hat mit dazu beigetragen, dass das Problem, was wir gleich sehen werden, so eingetreten ist. Und vielleicht ist es manchmal auch gut für uns, dass wir ganz neu verstehen, es geht gar nicht so sehr um mich, es geht um ihn. Es geht um sein Reich, es geht um das, was Gott vorhat in dieser Welt. Es geht um das, was Gott durch dich tun will, was Gott vielleicht mit dir und mit mir machen will und was Gott mit unserer Gemeinde machen will. So, lasst uns zu einem zweiten Abschnitt in Josefs Geschichte kommen. Josefs Abstieg habe ich das genannt und Gottes Wirken im Verborgenen. So, Josef, der diese Vision hat, dass alle sich vor ihm niederwerfen und er sagt, boah, jetzt geht's richtig aufwärts, bei dem geht's erstmal richtig abwärts. Josef wird von seinen Brüdern gefangen genommen. Josef wird gefesselt und er wird in einen Brunnen geworfen. Und ich habe mir so gedacht, wie viele von uns haben das schon erlebt? Wie viele von uns haben von Menschen, denen sie vertraut haben, Menschen, die ihnen nahestanden, schon erlebt, dass sie uns falsch behandelt haben, dass sie uns enttäuscht haben, dass sie uns verletzt haben? Man kann jetzt auch an Jesus denken, der von seinem Freund, vom Judas, verraten wurde und im Prinzip noch ein schlimmeres Schicksal hatte als Josef. Wir sehen im Übrigen auch ganz, ganz viele Parallelen zwischen Josef und Jesus, aber das wäre Thema für eine andere Predigt. Aber wenn du in so einer Situation bist, wo Menschen, die dir wirklich nahestehen, dich nicht richtig behandeln, dich hintergehen, dich betrügen, dich verletzen, dann ist das was mit uns macht, wo wir nicht drüber stehen und sagen, halb so wild, sondern das trifft uns bis ins Mark. Josef wird von seinen eigenen Leuten, von seiner eigenen Familie verraten und verkauft. Und wie viele von uns haben das erlebt? Ich habe erst kürzlich mit jemandem gesprochen, der mir auch so eine Geschichte erzählt hat. Und diese Unterhaltung, die war zunächst mal ganz locker und wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Und dann habe ich ihm eine Frage gestellt und dann hat er mir darauf eine Antwort gegeben. Und ich habe das zuerst gar nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, der veräppelt mich irgendwie, wo er mir erzählt hat, was da passiert ist. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, es ist genau so passiert, wie er das gesagt hat. Und ich war schockiert und ich habe mir gedacht, boah, was für ein Schicksal in Anführungszeichen, was für eine Geschichte, die da passiert ist. Und wir erleben manchmal solche Dinge. Wir sind als Christen nicht gefeit davor, dass es uns richtig hart trifft. Und da meine ich jetzt noch nicht mal so Schicksalsschläge wie Krankheit oder sowas, sondern wo Menschen uns einfach schlecht behandeln, wo Menschen uns Leid antun. Und Josef hat das erfahren. Und er wird in diesen Brunnen geworfen und als er in diesem Brunnen drin ist, da fängt er an nachzudenken. Ich kann mir das so gut vorstellen. Josef hatte viel Zeit, in diesem Brunnen nachzudenken. Und ich kann mir gut vorstellen, was er sich gedacht hat. Er hat sich gedacht, boah, das ist aber gemein. Das ist richtig gemein, was hier mit mir passiert. Die sind fies zu mir. Das werde ich denen zurückzahlen. Josef ist ja noch nicht auf die Idee gekommen, dass er gar keine Chance haben würde, ihnen das zurückzuzahlen. Und was er vermutlich auch gedacht hat, ist, was ist jetzt mit Gottes Verheißung? Gott hat mir doch eine Vision gegeben. Was ist jetzt damit? Wird Gott den Plan jetzt ändern oder hat Gott jetzt einen Fehler gemacht? Was ist hier los? Josef versteht die Welt eigentlich nicht mehr. Und dann wird Josef schließlich verkauft an eine Karawane, die vorbeikommt. Und spätestens jetzt muss es Josef dämmern, dass hier was ganz anders läuft, als er das vorhat. Und er wird in diese Karawane mitgenommen und Josef war zu diesem Zeitpunkt 17. Also damals waren die Leute vermutlich etwas schneller in ihrer Entwicklung, gehe ich mal davon aus. Aber er war auf jeden Fall noch ein junger Mann, er hat noch nicht viel vom Leben gesehen und er war auf jeden Fall noch nicht so weit gekommen in seinem Leben, wie er jetzt mit dieser Karawane reisen muss. Denn er kommt nach Ägypten, alles ist fremd, er kennt niemanden. So manche von euch in den Familien, ihr stellt euch jetzt darauf ein, dass eure Kinder die Schule wechseln werden. Und eure Kinder kommen vielleicht in eine Schule, wo sie noch niemanden kennen. Und das ist für ein Kind schwierig. Wobei, da kann man dem Kind sagen, du, die wollen dir alle nichts Böses in der Schule. Aber bei Josef war das anders. Josef war Sklave. Josef konnte sich nicht darauf verlassen, dass die Leute es schon irgendwie gut mit ihm meinen, sondern Josef war den Leuten ausgeliefert. Er war ihr Eigentum. Und Josef wusste ganz genau, hier ist niemand, der mir helfen kann. Da gibt es keinen Schiedsrichter, an den ich mich wenden kann. Da gibt es keinen, wo ich eine Beschwerde hin abgeben kann. Und so ist Josef vollkommen auf sich gestellt. Und dann wird Josef gekauft von einem hochgestellten Mann, vom Potiphar. Und ich habe mir gedacht, für Josef hat es jetzt so ausgesehen, okay, da passiert kein Wunder. Ich werde nicht freigekauft oder da kommt niemand, der plötzlich mein Schicksal ändert. Dieses Wunder, auf was Josef vielleicht gehofft hatte, das tritt nicht ein. Nein, es geht weiter auf diesem Weg, der sich da abzeichnet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Josef in Versuchung war zu sagen, so jetzt ist alles zu spät. Aus dieser Bredouille holt mich niemand raus. Aber was wir von außen sehen, vor allem nachdem wir die ganze Geschichte kennen, und was Gott von außen sieht und von oben sieht, das ist, dass Gott anfängt, hier die Strippen zu ziehen. Dass Gott anfängt, Dinge vorzubereiten, Situationen vorzubereiten, Josef in eine Position zu bringen, wo er ihn haben will. Für Josef sieht es schrecklich aus. Josef denkt sich, es ist alles verloren. Aber Gott ist dabei, seinen Plan umzusetzen. Und was Josef jetzt machen könnte, und das ist das, was ich so stark finde an diesem jungen Mann mit 17 Jahren, Josef gibt nicht auf. Josef versinkt nicht in Selbstmitleid. Und er macht Gott auch keine Vorwürfe. Wir werden das im Lauf der Geschichte immer wieder sehen, wenn ihr das lest. Wir werden die Bibelstellen heute nicht miteinander lesen, aber du merkst, wie Josef auch an seinem Glauben festhält und wie Josef an Gott festhält. Und ich finde es so beeindruckend, was so ein junger Mann für eine innere Haltung hat, wo er mir noch manche Dinge vormachen könnte und wo ich finde, wo ich mir ein ganz, ganz großes Stück von Josef abschneiden kann. Und wir sehen, was Josef jetzt macht, also bei diesem Potiphar ist, er muss arbeiten. Vermutlich wird er mit körperlicher Arbeit angefangen haben. Und Potiphar lässt ihn vermutlich in seinem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten. Wie auch immer, aber Potiphar merkt irgendwann dann relativ zügig, dass mit diesem Josef was anders ist. Und dass dieser Josef vermutlich im Vergleich auch zu den anderen Sklaven eine ganz andere Haltung an den Tag legt. Dieser Josef merkt Potiphar, an dem ist was Besonderes. Und jetzt lass uns miteinander eine Bibelstelle lesen aus 1. Mose Kapitel 39, die Verse 2 bis 5. Und da lesen wir Folgendes. Josef wurde in Potiphars Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Und weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Ah, jetzt geht's aufwärts, oder? Jetzt geht's endlich aufwärts. Jetzt funktionieren die Dinge. Josef merkt, okay, ich bin hier auf einem guten Weg, ich war treu und Gott schenkt Gnade zu dem, was ich tue. Endlich geht's aufwärts. Josef muss nicht mehr die harte Arbeit auf dem Feld verrichten, sondern er steigt stufenweise auf. Potiphar setzt ihn über Verwaltungsangelegenheiten ein und er merkt, Mensch, dieser junge Mann, was der anfängt, das gelingt und er setzt ihn zu immer höheren Sachen ein. Josef steigt auf und Gott segnet ihn. Eigentlich segnet er nicht Josef, sondern er segnet den heidnischen Herrn. Aber das Umfeld von Josef merkt, so, Gott ist mit auf dem Weg und Gott segnet es. Und Josef schöpft neuen Mut. Okay? Vielleicht habe ich das alles falsch verstanden, aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder aufwärts. Und jetzt kommt die dritte Phase in seinem Leben. Schmerzliche Rückschläge und die richtige Haltung. Wir sehen, dass das Leben von Josef nicht in eine Richtung verläuft, nach oben oder nach unten, sondern das sind Wellen. Da geht es aufwärts und abwärts. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, so gerade warst du eben ganz am Boden und jetzt hast du den Eindruck, oh, Gott wendet mein Schicksal, es geht wieder aufwärts. Und plötzlich kommt der nächste Schlag. Josef macht eigentlich alles richtig. Er hält sich an Gottes Gebote und dann kommt die Frau seines Herrn, die Frau von Potiphar, und macht sich an Josef ran. Offensichtlich war er ein hübscher junger Mann und Josef hat ihre Angebote immer abgelehnt. Josef hat die Versuchung gesehen und er hat sich richtig verhalten. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich hoffe, dass du nicht auf diesem Gebiet versucht bist, dass sich eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege immer versucht, an dich ranzumachen und du deine Ehe beschützen musst. Aber wenn du in dieser Situation bist, dann nimm dir ein Beispiel an Josef und bleib auf dem geraden Weg. Vielleicht ist deine Versuchung aber auch ganz woanders. Vielleicht ist deine Versuchung am Kühlschrank. Kleiner Tipp, es hilft, die Tür zuzulassen und nicht erst reinzugucken und sagen, ja, ich bleib stark, da sind so viele leckere Dinge drin. Oder vielleicht gibt es bei euch im Haus so eine Schublade oder einen Schrank und man kann da schon reingucken und all die Dinge sehen, die man jetzt besser nicht essen würde. Der Ratschlag, den ich euch geben würde, lass die Tür zu. Lass die Schublade zu. Schau dir die Frau oder den Mann nicht an. Überleg dir nicht, was du mit dem Geld tun könntest, was du vielleicht veruntreuen könntest oder was auch immer der Punkt ist. Lass die Tür zu. Der richtige Umgang mit Versuchung ist, bleib so weit wie möglich von der Versuchung weg, wie es irgendwie geht. Und jetzt lesen wir auch diese Geschichte nochmal, die uns da in 1. Mose 39, 7 bis 10 berichtet wird. So kam es, dass Potiphars Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf, komm mit mir ins Bett. Doch Josef wies sie ab. Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Tag für Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. Wow. Ein junger Mann, der vielleicht gerade eben erst volljährig geworden ist. Und er hat einen ganz, ganz klaren Weg in seinem Leben. Und am Ende versucht sie ihn mit sanfter oder auch weniger sanfter Gewalt ins Bett zu bekommen. Und Josef flieht. Sie hält ihn an seinem Mantel oder an seinem Kleid fest und ein Teil bleibt in ihrer Hand zurück. Und anschließend verleumdet sie ihn bei ihrem Mann und sagt, der Josef, der wollte mich vergewaltigen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass der Potiphar die Wahl hat, entweder seiner Frau zu glauben oder dem Sklaven, den er ins Haus geholt hat. Und die Entscheidung von Potiphar ist vermutlich relativ schnell gefallen. Er glaubt seiner Frau und Josef kommt ins Gefängnis. Was für eine Ungerechtigkeit. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Gehorsam manchmal auch einen Preis hat, dass du nicht immer nur den Segen davon trägst, sondern dass du manchmal auch richtige Nachteile hast, weil du ehrlich bist. Da könnte man bei dem einen oder anderen Antrag für BAföG oder für was weiß ich was vielleicht die Dinge etwas günstiger darstellen, um einen Zuschuss zu bekommen. Aber du bist ehrlich und bekommst am Ende weniger Geld. Oder da ist irgendeine Frist und man könnte das ein bisschen drehen. Aber du entscheidest dich dafür, das richtig zu machen und am Ende bekommst du das Geld nicht. Oder du bist ehrlich und wirst nicht befördert. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir Nachteile haben könnten, weil wir den richtigen Weg gehen. Und ich möchte dir Mut machen. Die Geschichte von Josef, wenn sie uns eines lehrt, dann ist es die, schau nicht auf die kurzfristigen Auswirkungen, sondern schau auf das, was langfristig passiert. Schau da drauf, was bei Josef passiert und seh, dass er am Ende der Gesegnete war und dass er sich nicht versucht hat, irgendwie durchzumogeln und auf irgendwelchen seltsamen Wegen kurzfristig irgendwas Positives für sich rauszuholen. Und dann kommt Josef ins Gefängnis. Und ich hoffe, dass niemand von uns schon mal im Gefängnis war Also ich war überhaupt noch gar nie drin, auch nicht besuchsweise. Aber die Gefängnisse damals waren definitiv kein angenehmer Ort. Und was sehen wir bei Josef? Josef lässt sich wieder nicht hängen. Er wird nicht bitter. Er klagt Gott nicht an. Weiß nicht, ob er nicht manchmal so Phasen hatte, wo das passiert ist. Aber Josef geht immer noch weiter den richtigen Weg und er fängt an, im Gefängnis genau das zu machen, was er bei Potiphar auch gemacht hat. Er tut das Richtige, er fängt an zu dienen und die Leute um ihn rum merken, an diesem jungen Mann, da ist was anders. Und auch dazu möchte ich euch eine kurze Begebenheit aus dieser Geschichte vorlesen. 1. Mose 39, die Verse 21 bis 23. Josef war nun also im Gefängnis. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei, er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. So, Josef steigt wieder auf. Es geht wieder vorwärts. Und dann fängt er an, seinen Mitgefangenen zu helfen. Josef hat selber geträumt und er hat von Gott offensichtlich auch die Gabe bekommen, diese Träume auszulegen und er legt seinen Mitgefangenen diese Träume auf. Er hilft ihnen so. Da war dieser Bäcker und dieser Mundschenk und die waren mit ihm inhaftiert und Josef hört ihnen zu und sagt ihnen, du, dein Traum bedeutet dieses, dein Traum bedeutet jenes. Wir sehen, wie Josef nicht aufgibt, wie Josef diesen Weg weitergeht und auch dort im Gefängnis nicht nur dann diese Position einnimmt, die man ihm gibt, sondern dass er trotzdem immer noch dient, dass er hilft, dass er für die anderen da ist. Und dann passiert es auch genauso, wie er es gesagt hat. Josef merkt, okay, das ist eine Gabe, die mir Gott gegeben hat, die ich einsetzen kann. Und dann wird dieser Mann tatsächlich freigelassen, also einer von beiden jedenfalls, der Mundschenk. Und er kommt zum Pharao und als der aus dem Gefängnis rauskommt, da ruft Josef ihm noch nach und sagt, du, wenn du beim Pharao bist, dann vergiss mich nicht. Und was passiert? Er vergisst ihn. Natürlich vergisst er ihn. Jetzt geht es ihm gut. Jetzt denkt er nicht mehr ins Gefängnis. Und Josef muss weitere 2 Jahre in diesem Gefängnis schmoren. Und wisst ihr was? In dieser Situation ist ein Gedanke eigentlich offensichtlich. Der Mundschenk hat mich vergessen. Aber da gibt es ja noch einen, der mich hier aus dem Gefängnis rausholen könnte. Und der hat mich offensichtlich auch vergessen. Mein Gott, warum hast du mich vergessen? Sage ich jetzt mal. Und es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir genau sowas erleben und wo wir genau sowas fühlen und wo wir den Eindruck haben, Gott hat mich vergessen. Da gibt es diese schönen Verheißungen, die in der Bibel drinstehen, aber irgendwie scheinen die in meinem Leben nicht zu greifen. Und wisst ihr was, wenn ihr in so einer Situation seid, wenn du in so einer Situation bist, lass dir heute Morgen sagen, Gott vergisst dich nicht. Egal wie es aussieht, Gott vergisst dich nicht. Gott hat einen sehr großen Speicher. Und Gott hat kein Problem, Milliarden von Schicksale gleichzeitig vor Augen zu haben und für jeden das Richtige zu tun. Das ist was, worüber ich immer wieder staunen muss. Aber Gott vergisst dich nicht. Und Gott wird die guten Pläne, die er mit deinem Leben hat, zur Ausführung bringen. Egal wie es aussieht. Halt dich daran fest, Josef hat es getan. Und Josef stellt sich vielleicht diese Frage, hat Gott mich vergessen? Und er fragt sich, Gott, wo bist du? Und trotzdem muss er im Gefängnis aushalten. Und ich glaube, Josef hat in seinem Leben so viele Dinge erlebt, die wirklich schwierig sind. Er wurde von seinen eigenen Brüdern, von seiner Familie verraten und verkauft. Er wurde von Menschen, denen er geholfen hat, vergessen. Er wurde zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt. Und in all dem hat er den Eindruck, dass Gott sich nicht darum schert. Josef hätte genügend Anlass gehabt zu sagen, Gott, das hilft alles nichts. Was soll das mit dir? Ich versuche immer den richtigen Weg zu gehen und dann sieht es immer so aus, als ob ich gesegnet bin, aber am Ende lande ich doch immer noch tiefer in der, im Dreck als, als vorher. Aber Josef hält durch und am Ende des Tages, und jetzt kommen wir in die vierte Phase, da erfüllt sich das, was Josef geträumt hat. Erfüllte Träume und ein Segen im Überfluss. So, jetzt kommt Josef dann doch endlich raus. Der Mundschenk hat sich dann doch noch erinnert, als der Pharao geträumt hat. Und er kommt raus und der Pharao erzählt Josef dann seine Träume. Das muss man sich auch mal geben. Also da kann ich verstehen, wenn manche Leute sagen, das ist ja ein bisschen eine unglaubwürdige Geschichte, da ein König träumt irgendwas und lässt dann einen aus dem Knast holen, der ihm dann irgendwie erzählt, was all seine Weisen, die er so um sich hatte, nicht wussten. Aber warum auch nicht? Also bei solchen Dingen, da habe ich kein Problem, auch mal ganz kindlich zu sagen, ja, offensichtlich ist es so passiert. So, Josef kommt aus dem Gefängnis, der Pharao erzählt ihm seine Träume und der Pharao ist begeistert von dem, was Josef ihm sagt. Und jetzt passiert das große Wunder. Josef arbeitet sich nicht mehr hoch. Josef wird von heute auf morgen vom Knastbruder zum Vizekanzler, würden wir heute sagen, zum Vizekönig. Offensichtlich hat Potiphar vielleicht da auch noch ein bisschen was erzählt. Er war ja ein hoher Beamter. Wahrscheinlich hat der Pharao mal nachgefragt, wo war denn der vorher? Und hat Potiphar gesagt, ja, der war bei mir. Der hat richtig gut gearbeitet, der hat richtig gute Ideen, der setzt die Sachen sauber um. Das ist ein zuverlässiger Mann. Da war mal was mit meiner Frau, bei Potiphar in der Zwischenzeit vielleicht auch erfahren hat oder rausbekommen hat, dass seine Frau vielleicht nicht immer so ganz gerade Wege gegangen ist. Wie auch immer das gelaufen ist. Jedenfalls wird Josef in diese Position eingesetzt und Josef fängt an, in Ägypten neue Regeln einzuführen. Und er macht sich zu Anfang sicher nicht beliebt, als die Leute ihr Getreide abgeben müssen, aber vielleicht hat er eine gute PR-Kampagne gehabt und hat den Leuten das erklärt, um was es da geht. Und er wird gesegnet. Er ist nicht bloß nicht mehr im Knast, er ist in einer hohen Position und er bekommt sogar eine Frau. Er wird verheiratet mit einer, ja, nicht gerade niedrig gestellten Person. Und so irgendwie scheint sich alles zu erfüllen, was Josef sich gewünscht hat. Und wisst ihr, was ich glaube? Dass Josef in dieser ganzen schwierigen Zeit auch was gelernt hat. Dass Josef in dieser ganzen schwierigen Zeit glaubensmäßig gewachsen ist. Und dass Gott ihn vorbereitet hat auf das, was kommen würde. Vielleicht denken wir kurz an einen anderen Mann aus dem Alten Testament, von dem uns auch berichtet wird, nämlich Mose. Mose wurde 40 Jahre auch in Ägypten ausgebildet und wurde im Prinzip als Sohn des Pharaos erzogen und er wurde ausgebildet, ein Volk zu führen. Und nach dieser ganzen weltlichen Ausbildung, die er da genossen hat, sagt Gott, okay, aber Mose, wenn du mein Volk führen willst, dann brauchst du noch Qualitäten, die lernst du nicht am Königshof. Ich schicke dich jetzt 40 Jahre in eine praktische Ausbildung und du lernst Schafologie. Und er schickt ihn 40 Jahre in die Wüste. Und das ist eine lange Zeit, oder? Also ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wer von euch ist 40, so ungefähr, könnt ihr euch mal überlegen. So, ihr denkt, ihr seid jetzt ungefähr da, wo ihr sein sollt und jetzt sagt Gott, okay, so einen Teil hast du gelernt, aber jetzt machen wir noch eine 40-jährige Ausbildung am Nordpol. Ich weiß nicht, ob der Nordpol für dich schlimmer wäre als die Wüste, oder, aber such dir ruhig mal irgendwas nicht so Gutes aus. Und Gott bildet Mose aus und so bildet er hier Josef im Gefängnis und als Sklave aus. Und Josef lernt mit seinen Impulsen umzugehen, er lernt mit seinen Gefühlen umzugehen. Und jetzt macht Gott Josef zum Segen für andere. Und zwar nicht nur für Pharao, nicht nur für Potiphar, nicht nur für Ägypten, sondern für seine Familie, die wo ganz anders wohnt, und für all die umliegenden Länder. Josef wird ein Riesensegen für Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen, weil Josef sich von Gott gebrauchen lässt. Und nach diesen 7 Jahren des Überflusses, da gibt es ganz, ganz viel Getreide in Ägypten. Und die Kornspeicher sind voll, es gibt Getreide im Überfluss, es gibt alles im Überfluss, alles da. Und dann kommen die 7 mageren Jahre und die Leute von außerhalb kommen und kaufen in Ägypten Getreide. Und da passiert genau das, was jetzt bei uns auch passiert ist in der Krise. Diejenigen, die reich sind, die werden noch reicher. Okay? Und Gott gebraucht da sogar Josef. Und jetzt können wir da auch drüber nachdenken, ob das nach unserem Selbstverständnis von sozialer Marktwirtschaft und Kommunismus und was weiß ich was alles, alles richtig ist. Da könnte man jetzt vielleicht auch politisch noch in irgendeine Diskussion einsteigen. Tatsache ist, dass Gott durch diesen Josef andere Menschen segnet. Aber Gott ist noch nicht am Ziel. So, ich habe vorher gesagt, jetzt gibt es einen überfließenden Segen. Er durfte heiraten, er hat genug zu essen, er hat ein super Haus vermutlich, er hat ein super Leben, er hat richtig viel Luxus. Aber jetzt geht es noch eine Stufe weiter. Und jetzt kommt die 5. Phase, die ich genannt habe, endlich Zahltag. Und noch mehr Segen. So, jetzt tauchen seine Brüder auf. Und jetzt hat Josef die Möglichkeit, es denen richtig heimzuzahlen. Und wenn du die Geschichte liest, also die Details spare ich uns, aber es lohnt sich, die wirklich in der Bibel mal zu lesen. Man kommt nicht umhin zu denken, dass Josef bei aller geistlicher Haltung, die er hatte, vielleicht doch manchmal so ein bisschen es sie auch spüren ließ. Also der sagt ja nun nicht auf einmal, ah, ich bin's Josef und so, sondern der lässt sich schon ein bisschen zappeln und dann gibt es diese Geschichte mit dem Becher, den er da oben drauf tut, wo er sich dann des Diebstahls bezichtigt und sie schon ein bisschen spüren lässt, wie das ist, auch vor allem, wenn man unschuldig angeklagt wird. Und dann kommen diese Brüder zu ihm und dann kommt die Auflösung und jetzt hört mal gut zu, was am Ende dieser Geschichte Josef für eine Haltung offenbart. Und wir lesen in 1. Mose Kapitel 45, die Verse 6 bis 8. Da heißt es, 2 Jahre herrscht nun schon Hungersnot und es kommen noch 5 Jahre, in denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Er sagt nicht, ihr habt mich verkauft. Er sagt, Gott hat mich vorausgeschickt. So Josef schafft es in all diesem, in diesem Chaos und in diesem Leid, durch das er gehen musste, zu sehen, dass Gott da einen Plan hat. Gott hat mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist. Was für eine Haltung. Josef hätte allen Grund gehabt und alles Recht. Und ich glaube, jeder von uns, der mit Josef zusammengekommen wäre, der hätte gesagt, Josef, ich kann es total verstehen, dass du sauer bist. Ich kann total verstehen, dass du Probleme hast, deiner Familie zu vergeben. Ich kann total verstehen, dass du bitter geworden bist und auf Gott sauer bist und dass du mit deinem Glauben Schwierigkeiten hast. Ich glaube, es gibt kaum jemanden von uns, der nicht irgendwie Sympathie für Josef gehabt hätte. Aber Josef ist total anders drauf. Und er hat ja niemanden in seinem Umfeld, der ihn geistlich irgendwie auf Spur gehalten hätte. Vergesst es nicht. Josef war der Einzige im ganzen Land vermutlich, der an Gott geglaubt hat. Der hatte keine Online-Gottesdienste, die er am Sonntagmorgen mal kurz reinzappen konnte. Und er konnte auch nicht aus 25 verschiedenen Dingen auswählen. Der hatte überhaupt keinen Gottesdienst. Der hatte auch keinen Hauskreis, keine Kleingruppe. Der hatte niemand. Ich weiß nicht, wie es mit seiner Frau war, wie die geistlich gestanden ist. Aber Josef hat sich all diese geistliche Haltung selbst erarbeitet, hätte ich fast gesagt. Er hat selber dafür gesorgt, dass er geistlich am Leben blieb. Und jetzt kommt noch das Überraschendste dazu, der hatte noch nicht mal eine Bibel. Was nun nicht heißt, dass wir die Bibel nicht brauchen, um zu überleben. Ich würde dir sehr empfehlen, die Bibel zu lesen, sie regelmäßig zu lesen, sie in dich aufzunehmen. Aber was für ein junger Mann, der uns vormacht, wie man in so einer Situation sich richtig verhält. Und jetzt kommt im 50. Kapitel, da setzt er dann nochmal einen drauf, 1. Mose 50, Vers 20, sagt er zu seinen Brüdern: Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Oder wie es andere Übersetzungen sagen, aber Gott hatte Gutes vor. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Kein Platz für Bitterkeit. Du kannst dich entscheiden. Du kannst sagen, ich möchte bitter sein. Du kannst sagen, ich werde nicht vergeben. Du kannst sagen, ich warte, bis der sich bei mir entschuldigt. Du kannst das alles tun. Aber du kannst dich auch entscheiden, es zu machen wie Josef und zu sagen, ich gehe Gottes Weg. Und ich überlasse das alles Gott. Gott soll mit diesen Brüdern und mit meinem Vater und mit all den Leuten, die schlecht zu mir waren und mit Potiphars Frau, Gott soll mit denen machen, was er will. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich weiß, dass Gott einen guten Plan mit mir hat. Ich weiß, dass Gott mich liebt und er wird mich ans Ziel bringen. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, mach's wie Josef. Josef wusste nicht, was Gott tut. Josef hat den Weg nicht gesehen. Aber wenn du Gottes Segen erleben willst, dann gibt es keinen Platz für Bitterkeit. Es gibt keinen Platz für Groll. Es gibt keinen Platz für Rache. Es gibt keinen Platz für Unvergebung. Ich habe jetzt heute Morgen was vergessen. Ich hätte gern noch einen Rucksack mitgebracht. Aber vielleicht seid ihr visuell gut genug veranlagt, dass ihr euch das vorstellen könnt. Stell dir vor, ich hätte einen Rucksack. Und in dem Rucksack, da ist die Schuld drin. Meine Schuld, aber vor allem auch die Schuld von anderen Leuten. Andere Leute, die an mir schuldig geworden sind. Und jetzt heißt es so schön, bring das alles zum Kreuz. Und dann gehe ich zum Kreuz und ich bete zu Jesus und ich sage, Jesus, und du weißt das alles. Und dann habe ich das alles abgegeben am Kreuz und dann gehe ich wieder weg und ich nehme den Rucksack mit. Und wisst ihr was, du kannst jetzt sagen, das ist doch die Schuld anderer. Aber wenn du diese Schuld nicht vergibst, wenn du diese Schuld nicht loslässt, dann wirst du diese Schuld tragen. Und du bist derjenige, der den Nachteil hat. Du bist derjenige, der belastet ist. Gott hat die Kontrolle. Gott weiß, was er tut. Und ich möchte dich ermutigen, vertrau ihm. Glaub ihm, dass er es gut macht mit dir. Und überlass ihm, wie er mit diesen Leuten umgeht. Gib du ab, nimm diesen Rucksack, stell ihn vors Kreuz und lass ihn dort. Kümmere dich nicht mehr drum. Und ich weiß, wenn die Schuld richtig groß ist, wenn Menschen dir richtig wehgetan haben, dann ist es manchmal nicht einfach. Und deswegen hol dir Hilfe, wenn du es allein nicht hinbekommst. Aber trag die Schuld anderer nicht mit dir rum. Vergib, lass los. Und lass nicht zu, dass das, was dir geschehen ist, dich bitter macht. Denn du gräbst ja damit selber das Wasser ab. So, vielleicht habe ich euch neu ermutigt, die Geschichte von Josef nochmal zu lesen. Sie im Detail vielleicht nochmal zu lesen. Ich finde diesen Mann beeindruckend. Und ich hoffe, dass wir nun nicht bloß beeindruckt sind und sagen, boah, Josef, cool. Sondern dass wir sagen, so wie Josef ist, so möchte ich auch sein. Und diese Verheißung oder diesen Bericht, den wir über ihn haben, dass ihm alles gelungen ist. Ich glaube persönlich, wenn du in Gottes Wegen bist, dann kannst du was Ähnliches erleben. Dass du dich korrekt verhältst, dass du auf Gottes Wegen bleibst und dass Gott dich segnet. Amen. Vater, und ich möchte dir danken, dass du uns in Josef so ein Bild gegeben hast, so ein Vorbild gegeben hast. Ein junger Mann, der deinen Weg gegangen ist, der pfeilgerade ausgegangen ist, der so viel Schlimmes erlebt hat in seinem Leben und der sich trotzdem dazu entschieden hat, an dir festzuhalten, nicht bitter zu werden, zu vergeben und all das Gute zu erleben, was du für ihn vorbereitet hast. Ich danke dir, Herr, dass das nicht nur für Josef so funktioniert, sondern dass jeder von uns das erleben kann. Und ich möchte dich bitten für diejenigen von uns, die gerade in so einer Situation stecken, wo Menschen sie verletzt haben, wo Menschen sie ungerecht behandelt haben, wo Menschen sie betrogen haben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Gnade schenkst, dass du Vergebung schenkst, auch die Fähigkeit, Vergebung auszusprechen, dass du Heilung schenkst und dass du vor allem den Blick auf dich schenkst, Herr, und dieses Vertrauen, dass du es gut machst. Danke, Vater, dass wir wissen dürfen, dass du einen guten Weg mit uns hast. Und hilf uns, Herr, dass wir deinem guten Plan nicht dadurch im Weg stehen, dass wir uns von anderen Menschen abwenden, dass wir uns von dir abwenden. Und ich danke dir, Herr, dass du mächtig genug bist, Herr, deinen Plan auszuführen und dass es keine Umstände und keine Probleme gibt, die dir im Weg stehen können. Danke, Herr, dass wir unser Leben dir anvertrauen dürfen und dass du mit uns vorwärts gehst. Amen.